Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Und dazu begrüßt sie Thorsten Janschek. Wenn Studierende als Protest gegen die deutsche Politik im Nahostkrieg Universitätsgebäude besetzen oder Klimaaktivistinnen und Aktivisten sich an Autobahnauffahrten festkleben, stellt sich immer wieder die Frage, wie weit denn Protest gehen kann, aber auch, welche Rolle er im demokratischen Rechtsstaat spielen kann oder sollte. Insbesondere dann, wenn die Protestierenden gezielt geltende Gesetze brechen. Das möchte ich heute besprechen mit der in Frankfurt lehrenden und forschenden Rechtswissenschaftlerin Samira Akbarian. Sie hat im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Ziviler Ungehorsam als Verfassungsinterpretation«, Frau Akbarian. Derzeit besetzen Studierende vor allen Dingen in den USA und in Deutschland Universitätsgebäude als Pro-Palästinenser-Proteste. Zuletzt wurde in Berlin ein Gebäude von der Polizei geräumt, auch auf politischen Druck hin, wie es heißt. In Frankfurt dagegen blieb eine Räumung eines Protestcamps aus. Wie würden Sie denn die rechtliche Lage bei diesen Protestaktionen beurteilen?
Grundsätzlich ist es so, dass Proteste auch Besetzungen von bestimmten Orten unter die Versammlungsfreiheit fallen können, also eigentlich auch gar keine Rechtsbrüche unbedingt sein müssen. Das kommt aber immer so ein bisschen drauf an. Es kommt zum Beispiel darauf an, wie die örtlichen Gegebenheiten sind, also zum Beispiel, ob der Ort öffentlich zugänglich ist. Das könnte man zum Beispiel über den Frankfurter Campus sagen, der da auch dazu einlädt, dass man da drauf gehen kann, wo direkt ein Park nebenan ist, die Uni, die sich auch als Bürgeruni versteht. Und als solche würde ich zum Beispiel den Campus grundsätzlich als einen öffentlichen Ort betrachten. Das Gleiche kann auch für Hörsäle gelten, wenn ich zum Beispiel die Öffentlichkeit zu einem Vortrag und so weiter einlade. Und vor diesem Hintergrund sind das erstmal öffentliche Räume, die könnten erstmal auch für Proteste besetzt werden. Und dann ist die Frage, wie lange dauern die an, wie intensiv greifen die ein, sind die angemeldet, diese Proteste, werden die aufgelöst und so weiter und so fort. Also es ist eine Reihe von rechtlichen Fragen, die damit zusammenhängen. Aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass auch pro-palästinensische Demonstrationen, Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes auch auf dem Campus der Universitäten sein können.
Wo enden dann Protestaktionen und wo beginnt der zivile Ungehorsam?
Ja, das Interessante am zivilen Ungehorsam ist, dass er sich genau immer an der Grenze zwischen Legalität und Illegalität bewegt, weil er genau diese Grenze so ein bisschen ausverhandeln will und damit auch die Grenze zwischen Legalität und Legitimität. Denn wenn im Rechtsstaat etwas illegal ist, was eigentlich legitim ist oder von den Menschen als legitim wahrgenommen wird.
Zum Beispiel moralisch begründet.
Genau, also wenn wir ein Auseinanderdriften von Recht und Moral haben, dann haben wir im Rechtsstaat ein Problem, denn der Rechtsstaat nimmt eigentlich für sich in Anspruch, auch eine gerechte Ordnung zu sein und insofern auch irgendwie eine moralische Begründung zu haben. Und dieses Spannungsverhältnis, das nutzt der zivile Ungehorsam sozusagen ein bisschen aus, um dann zu zeigen, hey, wollt ihr wirklich, dass das illegal ist? Und das können wir auch bei solchen Besetzungen zum Beispiel sehen. Also wenn es Aktivistinnen schaffen, so Bilder zu produzieren, wo sie weggetragen werden, wo man irgendwie Schmerzgriffe sieht, wo vielleicht auch Passantinnen und Passanten oder so eingreifen, dann stellen wir uns die Frage, ist das nicht irgendwie übertrieben, ist das überzogen und haben die Demonstrierenden nicht vielleicht doch ein Recht zu demonstrieren? Und dadurch lösen diese Aktionen genau diese Diskussion aus und versuchen damit auch etwas zu verändern.
Ist denn ziviler Ungehorsam denn immer auch eine Weise der Kommunikation einer Minderheit an die Mehrheit?
Also ich würde schon grundsätzlich sagen, dass der zivile Ungehorsam ein Mittel ist, mit dem sich die Minderheit an die Mehrheit wenden kann. Denn es ist so eine Art Ergänzung, genauso wie auch die Versammlungsfreiheit oder die Meinungsfreiheit eine Ergänzung sind zu repräsentativen Möglichkeiten in der Demokratie, also sprich wählen zu gehen. Und damit ich überhaupt erstmal etwas auf Wahlen erreichen kann, muss ich eine Öffentlichkeit schaffen, ich muss meine Meinung erstmal vertreten können, ich muss sie zeigen können, ich muss sie entwickeln können, ich muss andere dazu denen zeigen, hey, diese Meinung gibt's auch. Und dafür sind Proteste da und grundsätzlich dafür auch ziviler Ungehorsam da, ja.
Der zivile Ungehorsam zeichnet sich ja dadurch aus, dass jemanden anderen sozusagen entweder behindert oder ein Gesetz bricht, eine Institution angreift, um auf sich aufmerksam zu machen, auf das Anliegen aufmerksam zu machen. Und dadurch, das ist ja immer der Vorwurf, zwingt eine kleine Gruppe einer großen Gruppe auf, zum Beispiel im Verkehr stehen zu bleiben.
Ja, also vielleicht erstmal ganz kurz, was ist ziviler Ungehorsam? Also ziviler Ungehorsam ist eine Protestmaßnahme gegen etwas, gegen staatliche Maßnahmen, aber vielleicht auch gegen Unternehmen, die so mit einem Rechtsbruch arbeitet und aus einer Richtigkeitsüberzeugung heraus. Und häufig wird dann, das ist glaube ich das, worauf sie hinaus wollen, den zivilen Ungehorsam so eine Art Besserwisserei oder so vorgeworfen. Was dabei aber manchmal so ein bisschen übersehen wird, ist der Grund, warum zivil Ungehorsame oder überhaupt Protestaktionen so vorgehen, ist, dass sie auf diesen repräsentativen Möglichkeiten häufig keine Gelegenheit haben, gehört zu werden. Das kann ganz viele verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel, weil sie Minderheiten sind, die gegen eine Mehrheit versuchen zu agieren. Oder weil es Formen von struktureller Ungerechtigkeit gibt, die dagegen sprechen. Oder weil es so Sachen sind, die wir vielleicht jetzt nicht als strukturell ungerecht bezeichnen würden, aber die trotzdem irgendwie von Bedeutung sind. Wie zum Beispiel, dass wir von jungen Leuten sprechen, die nicht wählen gehen können. Und deswegen, so wie bei Fridays for Future, und deswegen auf anderen Wegen für sich ihre Themen vertreten und darauf aufmerksam machen müssen.
Wie würden Sie denn eine Reaktion, wie zum Beispiel vor 2 Jahren Alexander Dobrindt, CSU-Politiker, der gesagt hat, wir müssen uns schützen vor einer Klima-RAF beurteilen. Also das war aus meiner Perspektive erstmal eine überzogene Feststellung. Was heißt, warum muss man Klimaproteste mit Terrorismus in eins werfen? Aber es gibt dafür eine Geschichte. 1969 wurde eine Sitzblockade schon mal ähnlich betrachtet in der bundesrepublikanischen Rechtsöffentlichkeit.
Ich glaube, die Begründung dafür oder der Grund dafür geht in beide Richtungen. Der zivile Ungehorsam ist ein Begriff, mit dem können wir versuchen, Protestformen von anderen Protestformen abzugrenzen. Aber vor allen Dingen ist es ein Begriff, mit dem ich versuche, ein Handeln zu rechtfertigen. Also ich begehe erstmal zumindest auf den ersten Blick eine Straftat und ich nenne sie aber ziviler Ungehorsam, um zu zeigen, hey, ich mache das, weil ich ein Anliegen habe, weil ich hier eine Richtigkeitsüberzeugung habe. Umgekehrt kann man aber auch genau das Gleiche machen, also einen Begriff wählen, der diskreditierend ist, der die verurteilen soll, diese Aktionen, und genau ihre moralische Qualität verleugnen soll. Und ich glaube, deswegen haben wir in beide Richtungen diese Strategie, auf der einen Seite es moralisch zu rechtfertigen und mit dem Begriff Terrorismus aber auch diese Aktionen zu diskreditieren. Und in der Tat steht der Alexander Dobrindt da in einer alten Tradition. Schon 1969, wie Sie bereits angedeutet haben, hat der Bundesgerichtshof eine wirklich eigentlich eher harmlose Aktion, also Studierende haben auf Gleisen gesessen, um gegen eine Preiserhöhung der Kölner Verkehrsbetriebe zu protestieren. Und diese Handlung wurde von dem Gericht als Nötigung betrachtet. Und in der Entscheidung heißt es dazu, solche Aktionen, solche Sitzblockaden zu legitimieren oder zu rechtfertigen, zu legalisieren, dass das darauf hinausliefe, einen von militanten Minderheiten ausgeübten terroristischen Akt quasi zu rechtfertigen, der gegen das Gleichheitsprinzip verstößt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreift und so weiter. Und ich stimme Ihnen darin zu, für so eine Aktion solche Begrifflichkeiten zu verwenden, die auf irgendwie ein militantes Verhalten hinweisen, halte ich auch für überzogen und einfach nicht richtig.
Worin unterscheidet sich denn auf der anderen Seite, das könnten diejenigen, die protestieren, ja auch mal sagen, wir haben ja ein Widerstandsrecht. Das Widerstandsrecht ist in der Verfassung verbrieft, sich gegen eine ungerechte oder eine völlig aus der Rechtsform geratene politische Ordnung, zum Beispiel eine Diktatur oder sowas, zu wehren.
Ja, ich halte das Phänomen von Widerstand, Widerstandsrecht, als dass es etwas anderes ist als der zivile Ungehorsam. Beim zivilen Ungehorsam, zumindest in der klassischen Wahrnehmung, Definition des zivilen Ungehorsams, geht es darum, in einem demokratischen Rechtsstaat auf Ungerechtigkeiten in einem geringeren Maße aufmerksam zu machen. Also immer da, wo es in einer grundsätzlich gerechten Gesellschaft der Anspruch, eine gerechte Gesellschaft zu sein, nicht immer erfüllt wird. Wenn es also eine Lücke zwischen fast gerecht und gerecht gibt, so würde es John Rawls, der Politiktheoretiker, ausdrücken. Und beim Widerstandsrecht haben wir aber eine andere Situation. Das ist rechtlich geregelt. Aber worum es beim Widerstandsrecht nach dem Grundgesetz eigentlich geht, ist, wenn wir in einer Situation sind, in der es keinen demokratischen Rechtsstaat mehr gibt, in dem eigentlich unsere Ordnung aufgebrochen wurde, dann habe ich als Bürgerin das Recht, diese Ordnung zu verteidigen. Und gemeinhin wird dann gedacht, okay, und wenn es dann später die Ordnung wiederhergestellt ist und ich dann vor Gericht stehe, weil ich Taten ausgeübt habe, dann kann ich mich auf das Widerstandsrecht berufen, um meine Handlungen zu rechtfertigen. Also es ist sozusagen eine ganz andere Ausgangssituation als diejenige, die wir im zivilen Ungehorsam haben.
Wenn der zivile Ungehorsam so etwas ist wie, ich interpretiere jetzt mal so eine Art Reparaturmaßnahme der eigentlich in Ordnung gehenden Ordnung, der fast gerechten Ordnung, wie Sie gesagt haben, heißt das dann, dass diejenigen, die zivilen Ungehorsam als Handlungsweise wählen, sich automatisch schon auf den demokratischen Rechtsstaat verpflichten?
Also in meiner Deutung in gewissem Ausmaß ja. Ich denke, dass der zivile Ungehorsam Teil ist von Begründungsmodellen des demokratischen Rechtsstaats. Wenn wir so die klassischen Herangehensweisen aus der politischen Theorie uns anschauen, also beispielsweise von Jürgen Habermas oder von John Rawls, dann sind das eigentlich Ergänzungen zu den Theorien des demokratischen Rechtsstaats in diesen beiden Modellen. Denn auch Habermas oder andere Philosophen haben das Problem gesehen, okay, ich versuche hier zu begründen, warum ich den Gesetzen eigentlich folgen soll in einem demokratischen Rechtsstaat. Warum? Weil das ein gerechtes System ist. Aber auch in gerechten Systemen kommt es zu Ungerechtigkeit. Und was soll man dann als Bürger tun? Muss man dann jede Ungerechtigkeit ertragen? Und die Antwort darauf auch in diesen Theoriemodellen ist nein. Ich kann dann zivilen Ungehorsam ausüben. In meiner Deutung geht es aber noch ein bisschen darüber hinaus. Ich bin der Auffassung, dass ziviler Ungehorsam immer nur dann sich zivil nennen darf, also gerechtfertigt ist, wenn er sich in irgendeiner Weise auf die Verfassung beruft und die Kernelemente der Verfassung mitträgt. Und zwar die Anerkennung von allen als Freie und Gleiche. Und insofern würde ich sagen, ziviler Ungehorsam muss nicht genau dieses Modell von demokratischem Rechtsstaat unterstützen, aber diese Anerkennung von allen als Freien und Gleichen als Grundlage jeder Verfassungsordnung, die diesen Namen verdient, das muss der zivile Ungehorsam schon tun.
Diese Verpflichtung auf die Anerkennung als Freie und Gleiche, ist das auch das normative, das ethische Gerüst, das im zivilen Ungehorsam steckt?
Also ich denke, es gibt zivilen Ungehorsam, der sich dezidiert als ethisch versteht. Damit möchte ich ausdrücken, eigentlich so etwas, was sich vielleicht in dem Satz zeigt, hier stehe ich und kann nicht anders. Also ich möchte eigentlich den Gesetzen folgen, ich möchte eigentlich im Rechtsstaat leben oder vielleicht auch nicht, aber jedenfalls halte ich mich eigentlich an die Gesetze. Aber dann kommt es zu Situationen, in denen mein Gewissen mir etwas auferlegt und das nehme ich einfach als dringender wahr als die staatliche Ordnung. Das würde ich als ethisch motivierten Ungehorsam bezeichnen.
Greta Thunberg.
Zum Beispiel Greta Thunberg. Also bei Greta Thunberg haben wir, glaube ich, einen klassischen Fall eigentlich davon. Also als sie anfing mit ihren Protesten, da war sie, okay, ich kann nicht so zur Schule gehen, wenn ich weiß, dass die Klimakatastrophe bevorsteht. Und deswegen werde ich jetzt einfach nicht mehr zur Schule gehen, weil ich das einfach nicht mehr machen kann. Und das sind, glaube ich, so Situationen, in denen wirklich jemand so eine moralisch-ethische Pflicht verspürt. Aber dass auch andere Formen des Ungehorsams, wo ich das zum Beispiel als eine Strategie auch einsetzen kann oder in denen ich denke, dass ich mich vielleicht politisch engagiere, also es als eine demokratische Maßnahme oder so etwas ansehe, auch da muss sozusagen dieser moralische, dann doch moralische Kerngehalt der Verfassung mitgetragen werden, die Anerkennung als Freie und Gleiche.
Bleiben wir doch mal bei dieser ethischen Komponente oder dieser ethischen Perspektive. Was ist denn da jenseits des Mutes, sowas zu tun? Was ist denn da sozusagen das Kennzeichen eigentlich dafür, dass eine ethische Position eingenommen wird gegenüber anderen Positionen? Man könnte ja auch sagen, ja, ich vertrete hier eigentlich meine eigenen Interessen.
Also ich denke, dass der demokratische Rechtsstaat eine Art von normativer Ordnung ist, in der wir leben. Aber ich denke, dass Menschen auch in anderen normativen Ordnungen leben. Also beispielsweise, wenn sie religiös sind und nach religiösen Regeln leben. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass ich Aktivistin bin und mit verschiedenen Aktivisten auch eine eigene normative Vorstellung habe davon, was gut und richtig ist. Also wenn ich beispielsweise im Hambacher Forst lebe, weil ich diese Lebensweise, eine auch vielleicht fast schon utopische Vorstellung davon habe. Und immer wenn ich ein Regelsystem habe, das in einem Konflikt steht zum staatlichen Regelsystem, dann kommen die Fälle von ethischem Ungehorsam vor. Und das ist nicht, glaube ich, nur mein eigenes Wollen, meine eigenen Interessen, die ich damit vertreten will, sondern einfach moralische Regeln oder ethische Regeln, die ich als bindender auffasse als die staatlichen Regeln. Also vielleicht einem Beispiel, ein klassisches Beispiel von ethischem Ungehorsam oder von, wie man sagt, Weigerung aus Gewissensgründen ist, Kriegsdienstverweigerung aus pazifistischen Gründen. Also wenn ich sage, diesen Krieg kann ich nicht unterstützen und deswegen ziehe ich nicht in den Krieg, weil ich Pazifistin bin. Das ist etwas anderes als zu sagen, ich ziehe nicht in den Krieg, weil ich Angst habe zu sterben. Auch das kann moralphilosophisch oder menschlich oder so weiter, kann alles begründet und legitimiert werden. Aber das wäre dann keine Form des zivilen Ungehorsams. Der zivile Ungehorsam bezieht sich immer auch irgendwie auf etwas vielleicht Gemeinschaftliches oder über das eigene Interesse hinausgehendes.
Aber selbst wenn man über das eigene Interesse hinausgehende moralische oder ethische Beurteilungen wählt, sind die ja sehr stark veränderbar durch Argumente, durch Veränderungen der Geschichte. Also ich meine, Atomkraft am Anfang, Atomkraft heute, sehen wir anders, einfach weil es einen technologischen Fortschritt und ein paar Reaktorkatastrophen gegeben hat. Niklas Luhmann hat mal gesagt, man müsse das Recht gegen die unbeständige Flut und Ebbe moralischer Kommunikation abschirmen geradezu, also er wollte das positive Recht verteidigen. Was würden Sie denn dem entgegnen?
Ja, Luhmann war jetzt natürlich nicht der größte Freund der Proteste. Luhmann hat aber schon einen Punkt, also vielleicht kann man ihn nochmal anders ausdrücken. Wenn jetzt jeder daherkäme und seinen eigenen moralischen Vorstellungen folgen würde, dann hätten wir ja ein Problem. Also wir müssen irgendwie auch uns in der Demokratie darauf einigen, dass dann halt die Mehrheitsmeinung gewinnt und dann diese Gesetze beschlossen werden und alle diesen Gesetzen folgen. Also es gibt, glaube ich, zwei Dinge, die wir aus der Sicht des zivilen Ungehorsams dagegen vorbringen können. Das erste ist, oder vielleicht sind es drei. Das erste ist, dass wir in einem demokratischen Rechtsstaat auch ein bisschen die Möglichkeit lassen können, dass jeder seinem eigenen Gewissen folgen können muss. Also, dass es nicht moralische Vorgaben gibt, die per Gesetz vorgestellt werden können oder die einfach umgesetzt werden können und dann müssen sich alle daran halten. Also eine gewisse Toleranz für Abweichungen muss es auch im demokratischen Rechtsstaat geben. Das zweite ist, dass auch der demokratische Rechtsstaat darauf angewiesen ist, dass es Vorstellungen davon gibt, was eine gute Ordnung ist. Also mit dem Luhmannschen Modell, wenn alle sich da rausziehen würden und wenn man das alles abschirmen würde, rausnehmen würde aus dem politischen System, dann würde es im politischen System auch nicht mehr um die Frage gehen, was gut ist. Und vielleicht ist das aber auch nicht die richtige Herangehensweise daran, denn wir wollen ja vielleicht in einer guten Ordnung leben. Wir wollen ja zum Beispiel vielleicht so etwas wie Klimagerechtigkeit oder wir wollen so etwas wie Gleichberechtigung der Geschlechter oder wir wollen so etwas wie in Anführungszeichen Rassengerechtigkeit. Und all diese Maßgaben, all diese Forderungen, die kommen nicht aus dem politischen System alleine, die kommen nicht aus dem rechtlichen System alleine, sondern die kommen aus diesen moralischen Vorstellungen, aus diesen anderen normativen Ordnungen heraus und geben uns Angebote dafür, wie wir eine gute Ordnung gestalten können. Ich nenne diesen Mechanismus auch eine Form der Verfassungsinterpretation. Also die Idee, dass wir Sinnquellen haben müssen, aus denen wir schöpfen können, um Visionen von einer guten normativen Zukunft zu entwickeln, die wir dann per Gesetz oder mit der Verfassung umsetzen können. Das ist, glaube ich, etwas anderes, als zu sagen, jeder versucht jetzt seine moralische Vorstellung per Gesetz durchzusetzen. Aber aus irgendeinem Grund leben wir in einer Gemeinschaft und wollen vielleicht auch bestimmte Ziele, bestimmte Dinge irgendwie positiv sehen oder als positiv erachten und darauf hinarbeiten. Und dafür brauchen wir auch Angebote. Und das Dritte ist, glaube ich, dass wir mit dem zivilen Ungehorsam nicht nur ein Anliegen haben, sondern auch bestimmte Mittel, mit denen wir versuchen, diese Anliegen durchzusetzen. Und anders als das zum Beispiel in so Formulierungen wie dem Terror oder sowas zum Ausdruck kommt, ist der zivile Ungehorsam nicht mehr dann zivil, wenn er wirklich versucht, mit Gewalt und Zwang diese Anliegen durchzusetzen. Also dieses Zusammenspiel von Mitteln und Zwecken ist schon seit Gandhi und Martin Luther King entscheidend für den zivilen Ungehorsam.
Wenn man jetzt sagen kann, Sie haben ja eben gesagt, das ist eine Art von Verfassungsinterpretation, die da vorgelegt wird, und man sagen könnte, dass im Grunde genommen das Recht ja auch der Realität ein bisschen hinterherhinkt. Ja, also früher war die Ehe eine Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Das hat sich mittlerweile geändert, weil sich die Lebenswirklichkeiten geändert haben und dann hat sich das Recht auch geändert. Trifft das auch auf die Protestformen des zivilen Ungehorsams zu, dass man sagt, okay, wenn das Recht der Realität hinterherhinkt, zeigen wir mal, wie Recht gebrochen werden muss, damit das Recht sich an die Realität wieder anpasst, an eine dann bessere oder gute Ordnung?
Ja, ich denke schon. Also es kann man jetzt auf, ich versuche das jetzt vielleicht gerade mal mir so ein Beispiel zu überlegen, an dem man das veranschaulichen kann. Also nehmen wir beispielsweise die Frauenbewegung und das Gleiche könnte man aber auch über die amerikanische Bürgerrechtsbewegung sagen. Also bevor ich überhaupt als Frau beispielsweise hingehen kann und das Wahlrecht für mich beanspruchen kann, muss ich erstmal in einer Art und Weise politisiert werden, dass ich denke, dass Frauen ein Wahlrecht verdienen. Also es muss schon Frauen geben, die irgendwo auftreten und sagen, wir wollen das. Und erst dann fange ich vielleicht an, darüber nachzudenken. Und erst dann schließe ich mich zusammen. Und dann fordere ich sowas. Und dann fordert es nur eine kleine Gruppe. Und dann fordert es eine größere Gruppe. Und dann verändert es sich.
Ja, aber das ist der Marsch durch die Institutionen, den Sie jetzt haben. Also ja, da findet man Gehör, man findet Vertreter im Parlament, die als repräsentative Demokraten das weitertragen, auch wenn es vielleicht Männer sind. Und irgendwann kommt man dann dazu, eine Gesetzesvorlage zu haben und eine Mehrheit zu finden. Und das ist das normale politische Geschäft. Der zivile Ungehorsam tritt da ja raus.
Das würde ich nicht so sagen, denn also es ist ja nicht einfach ein Mann aus dem Parlament hingegangen und hat gesagt, ich fordere jetzt mal das Frauenwahlrecht. Also gab es vielleicht auch eine einzelne Person, sondern bevor es überhaupt dazu kommen kann, dass der institutionelle Weg eingeschlagen wird, muss es erstmal mit Personen geben, die das Thema auf die Tagesordnung bringen oder die überhaupt dazu führen, dass Menschen sich als Personen wahrnehmen, also als gleichberechtigt wahrnehmen. Und dieser Mechanismus wie auch die Geschichte zeigt, funktioniert eben nicht ausschließlich über die Institutionen. Also zum Beispiel der Kampf gegen die Sklaverei oder auch die Civil Rights Bewegung, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, fing nicht in den Institutionen an, sondern sie fing mit Protesten und Aktionen zivilen Ungehorsams an. Dann gab es erst die Aufmerksamkeit dafür, dann gab es erst Leute, die sich dem angeschlossen haben. Dann gab es erstmal so diese Wahrnehmung, ah ja, vielleicht verdiene ich als Schwarzer auch die gleichen Rechte. Oder nochmal beim Frauenwahlrecht bleiben, vielleicht verdiene ich als Frau überhaupt diese Rechte. Also diese Form der Politisierung und das auf die Tagesordnung bringen, das ist sozusagen die Aufgabe des zivilen Ungehorsams. Und dann glaube ich auch, dass eine mögliche Variante davon ist, dass es dann Institutionen anstößt und wir Veränderungen wahrnehmen. Das haben wir beim Frauenwahlrecht gesehen, das haben wir in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gesehen und wir sehen es auch in der Klimagerechtigkeit oder in der Klimadebatte, vielleicht weniger in den Parlamenten, aber jetzt vor allen Dingen eher an den Gerichten.
Ja, bei dem Klima ist es ja irgendwie auch mittlerweile im Grundgesetz angekommen, dass Klimaziele auch eben Verfassungsziele sind. Die Frage ist, wie kann man eigentlich diesen Interpretationsakt, Verfassungsinterpretationsakt wirklich verstehen? Verbessert der eigentlich nur das Bestehende oder verändert der das? Sie haben vorhin gesagt, da gibt es diese Lücke zwischen dem bestehenden Recht und der Rechtsauslegung auch der Verfassung und vielleicht dem normativen Gehalt der Verfassung, der vielleicht anders sein könnte.
Also ich betrachte das Problem des zivilen Ungehorsams als Verfassungsinterpretation auf drei Ebenen. Die eine Ebene habe ich eben schon angedeutet, ist diese ethische Dimension, also dass wir überhaupt erstmal so Impulse dafür brauchen, wie eine gute Ordnung aussehen kann. Das ist also schon sehr in die Zukunft gedacht. Das andere ist, dass wir tatsächlich Regelungen haben, also wirklich die Verfassung, das Grundgesetz haben. Und da steht der Artikel 20a Grundgesetz, also der Schutz des Klimas, schon eine ganze Weile drinne. Aber wir haben es bisher noch nicht dazu gebracht, diesen weiter auszugestalten, diese Norm. Und so einem gemeinen Verständnis geht man da manchmal davon aus, dass in den Gesetzen eigentlich alles schon drinsteht. Aber gerade in der Verfassung, in den Prinzipien und den Grundrechten steht eigentlich gar nicht so viel drinne und es muss sehr viel ausgelegt werden. Und da kann der zivile Ungehorsam einmal so Interpretationsangebote machen, ganz konkrete. Also zum Beispiel, wenn auf so einem Schild steht Artikel 20a gleich Leben schützen, dann steht da drin die Forderung, man muss mehr tun, um das Leben künftiger Generationen zu schützen. Und das kann dann konkrete rechtliche Folgen haben. Also zum Beispiel eine Veränderung des Klimaschutzgesetzes. Das ist dann so sehr konkret. Und dann gibt's, glaube ich, noch eine dritte Dimension. Und diese Dimension geht dahin zu sagen, okay, bevor wir hier überhaupt irgendetwas interpretieren können oder sich Menschen hier einbringen können und konkrete Interpretationen auch in Form des zivilen Ungehorsams vorschlagen können, muss überhaupt erstmal ein Diskurs geschaffen sein, muss also ein Debattenraum geschaffen sein, in dem sich alle gleichermaßen einbringen und mitdiskutieren können. Also wir müssen erstmal eine Gesellschaft von Freien und Gleichen haben oder wie ich es nenne, in Anlehnung an einen anderen Verfassungsrechtler, eine offene Gemeinschaft der Verfassungsinterpretinnen, dass wir da überhaupt so etwas vollbringen können wie eine Verfassungsinterpretation. Und da geht es dann um die Fragen, gibt es vielleicht strukturelle Ungleichgewichte oder andere Ungerechtigkeiten, die dem im Weg stehen? Und diese Formen des zivilen Ungehorsams greifen also nochmal viel tiefer ein in unsere Verhältnisse und gehen dann nicht dahin, ah ja, man könnte die Verfassung auch anders auslegen, sondern dahin zu dekonstruieren, wie überhaupt die Verhältnisse sind, die diskursiven Verhältnisse, aber auch die Verhältnisse, wer sprechen kann, wer gehört wird, wie gesprochen wird, worüber gesprochen wird, welche Interpretationen der Verfassung wir haben, ob die so richtig sind, warum die selbstverständlich sind, dass die nicht selbstverständlich sein müssen und so weiter.
In welcher Form stiften denn diejenigen, die sich zum Beispiel auf der Straße festkleben, einen Diskursraum?
Also ich denke, dass diese Form vom zivilen Ungehorsam, Schulstreik oder sich auf der Straße festkleben und so weiter, die haben dazu, vielleicht noch nicht das auf der Straße festkleben, aber schon Sitzblockaden, haben zum Beispiel dazu geführt, dass Greta Thunberg vor die Vereinten Nationen treten kann und sagen kann, how dare you, wie könnt ihr es wagen? Also es hat irgendwie eine Minderjährige geschafft, vor die Vereinten Nationen zu treten und nicht die Vereinten Nationen sagen ihr, how dare you, sondern sie macht es umgekehrt. Und erst war sie eine Person, die nicht wählen durfte, die also auf den repräsentativen Wegen nichts umsetzen konnte, die eigentlich nur eine einzelne Person war, die Unterstützung gefunden hat, die Aufmerksamkeit gefunden hat. Und dann kann sie hingehen und vor den versammelten Nationen sprechen. Und dann sehen wir, wie sich diese diskursiven Verhältnisse durch den zivilen Ungehorsam, denke ich, verändern können.
Wie ist denn dieser Diskursraum strukturiert? Also wir könnten ja sagen, auf der einen Seite sind wir stark an Konsensmodellen orientiert. Also Jürgen Habermas würde sagen, wenn wir lang genug an den Grundbegriffen, die wir da benutzen, arbeiten, dann kommen wir schon auf ein gleiches Fundament. Das scheint aber im Augenblick also entweder nicht zu funktionieren oder ein falsches Denkmodell zu sein für den diskursiven Raum und auch vielleicht für den demokratischen Raum insgesamt.
Ja, also es gibt viele Stellen, an denen man angreifen kann. Also die ideale Sprechsituation, von der Habermas ausgeht, hat verschiedene Komponenten, die so ein bisschen vorausgesetzt werden. Und natürlich hat auch Habermas gesehen, dass wir nicht in einer idealen Sprechsituation leben. Aber trotzdem geht er von bestimmten Vorannahmen aus, die vielfach hinterfragt wurden. Also insbesondere aus postkolonialer und feministischer Perspektive. Eine Vorannahme ist, dass der Diskurs herrschaftsfrei sein muss. Dabei wird aber nicht gesehen, welche Herrschaftsformen vielleicht vorherrschen können. Also, das kann anfangen bei Dingen wie Staatsbürgerschaft, ja, also dass die man vielleicht nicht komplett in Frage stellen muss, aber wie kann ich zum Beispiel als Asylbewerber über ein Gesetz mitbestimmen, dem ich unterworfen bin, aber über das ich nicht mitbestimmen kann. Also ich bin diesen Regelungen unterworfen, kann da aber gar nicht mit zustimmen. Wie ist es denn mit der idealen Sprechsituation? Rechtfertigt er dann diese gesetzlichen Maßnahmen? Oder dass ich bei der idealen Sprechsituation immer glaube, dass es nur eine Öffentlichkeit gibt, in der gesprochen wird. Also dass es einen gemeinsamen Diskursraum gibt, an dem alle gleichermaßen teilhaben können. Klar ist, glaube ich, dass es erstens nicht so ist und zweitens ist es auch so, dass es nicht nur die eine Öffentlichkeit gibt, sondern, um es mit der Philosophin Nancy Fraser zu sagen, dass es vielleicht auch so etwas wie Gegenöffentlichkeiten gibt und dass diese Öffentlichkeiten im Plural auch eine Funktion erfüllen. Kommen wir einmal zurück zu meinem Frauenwahlrechtsbeispiel. Vielleicht muss es erstmal so etwas geben wie einen Raum, in dem Frauen mit Frauen diskutieren können, um dann erstmal eine Position entwickeln zu können, um dann in einen Diskurs gehen zu können und diese Position in diesem Diskurs mit vernünftigen Argumenten vertreten zu können. Also es sind extrem starke Voraussetzungen, die da dem zugrunde liegen, diesem Diskursmodell, die alle so weitgehend sind und in großen Teilen nicht erfüllt sind oder sich zum Teil auch nicht so leicht umsetzen lassen, die dazu führen, dass die gesamte legitimatorische Qualität dieses Diskursmodells zu bröckeln anfängt.
Und an die Stelle tritt dann was genau? Eine Gesellschaft, in der Konflikte und Dissense ausgehandelt werden?
Also zumindest eine Gesellschaft, in der dieser Dissens und diese Spannungsverhältnisse sichtbar sind. Also in dem nicht unter einem Modell oder einer Idee, dass alle dazugehören können, verloren geht, dass tatsächlich nicht alle dazu gehören. Also Proteste und Protestpotenziale entwickeln sich und das sieht auch Habermas, insbesondere am Rande der Gesellschaft und vielleicht genau da, wo dieser liberale Konsens eben nicht alle umfasst. Und vielleicht ist es auch okay, dass er nicht alle umfasst, aber dann müssen wir auch die Möglichkeit lassen, dass diese Konflikte ausgetragen werden und dass sie auch sichtbar sind.
Wie viel ziviler Ungehorsam muss eine Gesellschaft aushalten?
Das ist eine schwierige Frage. Also Rawls.
Schwierige Fragen kommen immer am Ende.
Ja, also Rawls war der Auffassung, dass man als Zivilungehorsamer sich das überlegen muss, wenn es schon zu viel Zivilungehorsam, zu viele Proteste gibt. Dann hat seiner Meinung nach der zivile Ungehorsam eigentlich seinen Zweck verfehlt, wenn er dann weitermacht, weil aus seiner Sicht der zivile Ungehorsam ein Stabilitätsfaktor ist. Ja, also es soll dazu beitragen, dass sich diese kleineren Ungerechtigkeiten ausgleichen kann und dadurch das System als Ganzes stabilisiere. Ich stimme Rawls darin aber nicht zu. Ich denke, wenn es in einer Gesellschaft sehr viele Ungerechtigkeiten gibt, dann ist die Gesellschaft ohnehin schon instabil. Und dann sich zurückzuhalten und nicht zu protestieren, ist, glaube ich, dann auch nicht der richtige Weg. Insofern denke ich, dass wir als Demokratie Dinge aushalten können müssen und diese Konflikte auch zulassen können müssen, aber dass wir auch in diesen Protestkulturen selbst, und da hilft es manchmal vielleicht, wenn man als Gesellschaft auch ein bisschen verständnisvoll oder ein bisschen auf diese Bewegungen auch zugeht, dass man als Protestbewegung selbst immer diese eine Regel vor Augen halten muss, nämlich Anerkennung von Gleichen und Freien. Und in der Ungehorsamspraxis, in der Protestpraxis kann ich das am besten tun, indem ich mit den Protestmitteln arbeite, die halt nicht gewaltvoll sind, die irgendwie Zwang tatsächlich bedeuten im Sinne von physischem Zwang, sondern indem ich Protestmittel benutze, die die Personen oder die ich ansprechen möchte, auch als Gleiche betrachten und auch als Gleiche ansprechen.
Auf dem Weg zu einer besseren Ordnung. Zu Gast in Essay und Diskurs war heute die Frankfurter Rechtswissenschaftlerin Samira Akbarian. Ihr mehrfach preisgekröntes rechtsphilosophisches Buch »Ziviler Ungehorsam« als Verfassungsinterpretation ist im Verlag Mohr-Siebeck erschienen und im September kommt dann im Beck-Verlag ihr Buch Recht brechen, eine Theorie des zivilen Ungehorsams heraus. Am Mikrofon verabschiedet sich Thorsten Jantschek.